Guten Tag miteinander. Ich freue mich, dass wir miteinander wieder Powerbank durchführen können. Kolossal gut. Zum letzten Mal, für die einen wenigstens, diejenigen, die da mitgemacht haben in dieser Serie. Andere, die schauen vielleicht gerade dieses siebte Mal und schauen sich die Zusammenfassung an, um sich ein Bild zu machen, ob es etwas sein könnte für sie als Hauskreise, um diese Powerbank über den Kolosserbrief einmal näher anzuschauen. Ich habe da noch ein kleines Symbol mitgebracht, die Taube. Wir haben uns Gedanken gemacht, was soll in Zukunft durchgenommen werden. Da waren Worte wie Apostelgeschichte oder eben auch der Heilige Geist Thema. Und ich habe mir dann gedacht, Heiliger Geist, das ist was, das passt. Zweimal ist geplant zum Thema Heiliger Geist nach meinen Ferien. Die Daten und so, die gebe ich dann noch später bekannt. So viel zu dieser Taube als Symbol. Powerbank soll nicht einfach Wissen anhäufen, damit wir uns nachher, wenn möglich, noch etwas einbilden und das Thema Kolosserbrief abhäkeln. Es geht um gelingendes Leben. Und dazu ist auch Theorie nötig. Man höre und staune. Theorie kommt vom griechischen Theoreo, anschauen. Und ich glaube, wir brauchen eine innere Sicht, eine Vision von dem, was wir anstreben. Und dann, wenn wir dies sehen, wenn wir innerlich ein Bild von uns haben, dann können wir dieses Bild, diese Vision ansteuern und mit vollen Kräften darauf zugehen. Was soll Powerbank? Powerbank soll motivieren, das Wort Gottes im Alltag anzuwenden. Ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten, der auch teilgenommen hat, der mir sagte, du und jetzt, was heißt das nun, Powerbank? Haben wir nun erreicht, was wir erreichen wollen? Um was geht es überhaupt? Und wie gesagt, es geht nicht darum, dass wir einfach etwas mehr wissen. Es geht darum, dass wir das, was wir wissen, nachher im Leben auch umsetzen. Wir wollen unseren Hunger stillen nach der Gegenwart Gottes und nach seinem Wirken bei uns. Nicht nur am Sonntagmorgen, sondern auch 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche. Mein Ziel war und ist es weiterhin auch anzuspornen, dass wir einander anspornen, im Glauben voranzugehen und etwas zu wagen. Das braucht Mut, das braucht die Bereitschaft, sich aus dem Fenster herauszulehnen. Es braucht auch den Mut, Fehler zu machen, sich verletzlich zu machen, zu zeigen und eigenes preiszugeben. Darum als erstes ein Einblick in mein eigenes Leben. Es soll sozusagen andere ermutigen, dann in der Diskussion, wenn ihr anschließend miteinander, mit mir, wir untereinander diskutieren, dass wir da ein bisschen einander erzählen, was bewegt mich, was wünsche ich mir, was erwarte ich von Gott, was erwarte ich von Powerbank, vom Heiligen Geist letztlich. Meine eigene Motivation zu Powerbank. Ich bin als 17-jähriger Schüler vom Wirtschaftsgymnasium zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Vorher war meine Sicht von Religion so, dass ich dachte, es sei etwas für alte, für kranke und schwache Menschen. Vielleicht auch noch für dumme. Nicht aber für mich. Ihr merkt, das ist ziemlich arrogant. Ich erkannte allerdings dann später, dass Jesus lebt und nicht eine ferne historische Gestalt ist, so wie ich mir das dachte. Und außerdem erkannte ich auch meine eigenen Schwächen und mein Unwissen. Und dies hat mein damals recht langweiliges und braves Leben schlagartig durcheinandergewirbelt, auf den Kopf gestellt und äußerst positiv geprägt. Ich empfand es wie das Umstellen von Schwarz-Weiß-Fernsehen auf Farbfernsehen. Unsere Kirche, zu der ich damals gehörte, erlebte einen Aufbruch, der mein ganzes Leben geprägt hat. Wir erlebten, wie Menschen im Dutzend zum Glauben kamen. Unsere Freikirche platzte aus allen Nähten. Vorher waren es vielleicht 50 Leute, die da am Sonntag in die Kirche gingen. Und nach wenigen Jahren, 2, 3 Jahren, war die Aula des KV Zürich, des Kaufmännischen Vereins von Zürich, voll. Die 600 Sitzplätze waren jedes Mal voll ausgefüllt, man musste noch Stühle herzutragen. Es entstanden innerhalb 3 Jahren etwa 7 Jugendgruppen, verteilt über die ganze Stadt Zürich. Eine Musikband, ein eigener Jugendgottesdienst auf einem Friedhof, in einer Friedhofkapelle in Zürich-Oerlikon. Wir machten Kinowerbung für unsere Jugendgruppe, veranstalteten christliche Konzerte, auch Open-Air-Auftritte beim Landesmuseum oder am Bellevue. Und wir hatten sogar ein eigenes Postauto mit dem Emblem von unserer Jugendgruppe, Zündkerze, wie sie damals hieß. Im Gefängnis Regensdorf kam ein Rocker zum Glauben, der daraufhin einen christlichen Kassettendienst innerhalb des Gefängnisses betrieb. Kurz und gut, es geschah viel. Und für uns, die wir eigentlich keine Ahnung vom Reich Gottes hatten, alles Greenhörner waren, aber von Jesus begeistert, für uns war das alles normal. Schließlich stand es doch so in der Bibel. Wer an mich glaubt, bringt viel Frucht. Der Glaube breitete sich rasant aus. Wir wurden Freunde, wir lebten zusammen, wir weinten zusammen, lachten zusammen, verbrachten unsere Freizeit. Die Schule war so nebenbei, natürlich. Ich ging ins Wirtschaftsgymnasium dazu mal. Das war schon auch noch zu leisten und ich hatte gute Noten. Aber eigentlich, das eigentlich vom Leben, das war, was wir da miteinander erlebten. Diese Bewegung verebbte nach etlichen Jahren, doch der Wunsch nach einem Aufbruch, nach Erweckung, blieb bestehen und schwelt immer noch in mir, auch heute. Weltweit gibt es immer wieder geistliche Aufbrüche, wo Menschen von Gott begeistert sind und keine Mühe scheuen, um seine Sache und das Volk zu bringen. Was führt nun zu solchen Bewegungen? Was macht es aus, dass Menschen, die sich vorher keinen Deut um Gott scherten, plötzlich für ihn durchs Feuer gehen? Selber wollte ich auch nie Pfarrer oder Metzger werden. Und dann kam es alles ganz anders. Wenn wir erfahren, wer und wie Gott ist, dann lässt uns dies nicht kalt oder untätig. Wir merken, dass Gott uns liebt und unser volles Potenzial sieht, nicht die Fehler. Er schaut nicht darauf. Unser eigenes Leben verändert sich zum Guten. Wir bekommen eine Dynamik, einen Glauben, eine Hoffnung, die durchträgt, auch durch große Schwierigkeiten. Wir wollen anderen weitersagen, was wir selber in Jesus entdeckt haben. Die Literatur von Leitern, welche Anführer solcher Bewegungen waren, egal ob vor Jahrhunderten oder jüngst, zeigt, dass neben Barmherzigkeit und Liebe zu Menschen die klare biblische Botschaft entscheidend wichtig ist. Die Reformatoren sagten sola scriptura, allein das Wort. Methodisten George Whitfield, John Wesley, sein Bruder Charles, auch die waren dem Wort verbunden, studierten es, gaben sich gegenseitig Rechenschaft über ihr Leben, auch über ihre Sünden, beteten füreinander. Pfarrer Andrew Murray, ein Mann, der in Südafrika eine Erweckung erlebte, der Prediger Martin Lloyd-Jones, der im 20. Jahrhundert Tausende von Menschen in den Bann zog mit seinen Predigten, die übrigens mindestens 3/4 Stunden gingen, Armeeseelsorger Oswald Chambers, der ein berühmtes Andachtsbuch herausgegeben hat, mein Äußerstes für sein Höchstes. Er arbeitete in Ägypten unter englischen Armeeangehörigen, starb dort auch. Pfarrer Bill Johnson in Kalifornien heutzutage noch oder Dan Moller, ein anderer Prediger, die irgendwo Reich Gottes erfahren, erleben. Und was wir in der Apostelgeschichte lesen und hören und staunen über diese Wunder, über diese Zeichen, über diese Vollmacht, auch über den Zuspruch vom Volk, neben dem Widerstand, den es auch gab, das sehen wir in diesem Leben überall auch. Lehre, Dogmatik und Leben werden heutzutage fast als Gegensätze empfunden. Dabei führt gute Lehre zu Freiheit. Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist doch was. Wahrheit macht frei. Nicht einfach frei von Bindungen, nicht einfach tun, was einem passt. Die Wahrheit, die Sicht, die Vision, die Schau, die innere Schau, die führt in die Freiheit. Nun also eine subjektive Zusammenfassung vom Kolosserbrief. Ich bin nochmals die Unterlagen durchgegangen, habe geschaut, was habe ich da so in den letzten 6 Mal alles erzählt und habe mir einfach rausgeschrieben, was mich da besonders wichtig dünkt. Erstens, der Brief an die Kolosser wurde an Christen geschrieben, die der Apostel Paulus nicht persönlich kannte. Das ist ganz wichtig, weil er schreibt also Leuten, die er nicht kennt, und er schreibt verbindlich als Gesandter Christi mit Autorität. Die Dinge, welche in seinen Briefen stehen, sind nicht einfach Meinung, sie sind für Leute, die er nicht kennt, genauso verbindlich wie für uns heute, 2000 Jahre später, immer noch diese Dinge alle verbindlich sind. Es ist das Wort Gottes, das auch Petrus sagt, manche Dinge sind schwer zu verstehen, aber trotzdem, sie sind autoritativ verbindlich. Die Christen in Kolosse werden wie auch andere Adressaten von Korinth etc. als Heilige angesprochen. Er kennt sie nicht, er weiß nicht, wie sie sich benehmen, aber er hat gehört von ihrem Glauben und von ihrer Liebe zu den anderen Christen. Und dies ist ihm Beweis, dass sie Christen sind. Und wenn sie Christen sind, sind sie Heilige. Du und ich, wir sind Heilige, weil Jesus Christus unsere Sünden auf sich genommen hat, für uns gestorben ist und auferstanden ist. Wir sind also, wie es der Kolosserbrief ausdrückt, an anderer Stelle heilig, unbefleckt oder tadellos und unanklagbar. Mit diesem Bewusstsein, das ist so wichtig, mit diesem Bewusstsein sollst du leben und den Herausforderungen des Lebens begegnen. Du musst wissen, wie ist meine Stellung vor Gott. Das war die Dynamik, das war die Kraft, die Luther beflügelt hat, auch gegen den Kaiser und gegen den Papst aufzustehen oder mindestens seine Meinung zu vertreten und sein Leben zu riskieren. Und was ist passiert? Eine große Erweckungsbewegung, die Reformation, ist daraus hervorgegangen. Epaphras, der vermutete Gründer der Christengemeinde, beschrieb die Christen dort als im Glauben an Christus stehen und voll von Liebe zu allen anderen Heiligen. Da haben wir es. Du und ich, wir sind Heilige. Interessanterweise betet Paulus jetzt, wo er davon hört, dass diese Leute gläubig geworden sind, erst recht für die Kolosser, dass sie erfüllt werden mit Erkenntnis des Willens Gottes. Man könnte ja sagen, die wissen ja jetzt, wer Jesus ist. Sie glauben, das genügt doch. Nein, sie sollen jetzt noch mehr erkennen. Sie sollen stark werden am inneren Menschen, im Glauben wachsen. Wie wird man stark? Indem das, was man erkannt hat, indem man das umsetzt im Leben und damit wieder bereit wird für neue Erkenntnis und diese auch wieder umsetzen kann. Im christlichen Leben ist übrigens Dankbarkeit ein wichtiges Elixier, um den Stürmen des Lebens zu trotzen und darin nicht unterzugehen und Schiffbruch zu erleiden. Wer die Aussagen im Kolosserbrief praktiziert und glaubt, wird seinen Glauben vertiefen können. Neue Wahrheiten werden sich einem erschließen, nicht abstrakte Wahrheiten, sondern solche, die lebensverändernd sind. Es geht um Kraft fürs jetzige Leben und letztlich um eine tiefe Gottesbeziehung. Gott kennen ist das Ziel und aus ihm heraus leben. Und Gott kennen können wir durch Jesus Christus. Er ist, und das ist jetzt ein Zitat, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wenn ja Gott unsichtbar ist, kann man ihn ja gar nicht sehen. Und wenn Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater, heißt sein Handeln, sein Reden, sein Tun, sein Verhalten, sein Leben, all das ist die Art und Weise, wie Gott ist. So können wir uns Gott vorstellen. So ist er selber. Alles wurde von ihm und zu ihm hin geschaffen, heißt es da auch im Kolosserbrief. Sämtliche Mächte und Gewalten. Jesus ist nicht einfach nur ein guter Mensch, ein Prophet, er ist Gott selber, Gottes Sohn, Gott, der in Menschengestalt zu uns gekommen ist. Er ist das Haupt der Kirche. Und zwar nicht der reformierten Kirche oder der katholischen, sondern aller Christen, die je zu ihm gehört haben und zu ihm gehören. Er hat Frieden gemacht durch sein Blut am Kreuz, das wird auch unterstrichen und betont. Es ist nicht lediglich ein Beispiel, es ist nicht lediglich eine gute Lehre, die wir da weitergeben und weiter transportieren. Nein, sein Tod als Sühnopfer, als Lamm Gottes war nötig, damit wir mit Gott wieder in Frieden kommen können. Unterschiede verschwinden nun. Unterschiede zwischen den Juden und den Heiden, den Nationen, den Nichtjuden. Partnerschaften entstehen, wo vorher einseitig nur Rechte oder nur Pflichten verteilt waren. Das Verhältnis Mann und Frau kommt in ganz neue Dimensionen. Die Frauen sind nicht mehr eine Ware, wie sie bei den Griechen und auch bei den Juden angeschaut wurden, sondern sie sind erbberechtigt, sie sind gleichberechtigt und sie sind auf Augenhöhe mit den Männern. In Christus ist eine Formel, die uns immer wieder begegnet in den Paulusbriefen und auch im Kolosserbrief. In Christus sind wir beschnitten, das ist das Bundeszeichen der Juden. Nun sagt Paulus, auch ihr, liebe Heiden, liebe Nationen, liebe Nichtjuden, auch ihr gehört zu Gott. Ihr habt ein Bundeszeichen, nicht äußerlich Beschneidung, sondern eine innerliche Beschneidung des Herzens. Ihr habt den Heiligen Geist empfangen. Wir sind mit ihm begraben in der Taufe, mit ihm auferweckt durch den Glauben aus der Kraft Gottes, mit ihm lebendig gemacht. Alle Sünden sind vergeben. Der Schuldbrief, wie es dort heißt im Kolosserbrief, ist getilgt, er ist ans Kreuz geheftet. Jetzt geht es darum, dass wir in Christus leben, dass wir voll Heiligen Geistes sind und bleiben, seine Nähe suchen. Es geht nicht einfach um ein äußerliches Einhalten von Geboten. Das haben die Pharisäer versucht. Das kommt automatisch, wenn wir ihn erkennen, wenn dieses neue Herz in uns drin anfängt, sich durchzusetzen oder unser Leben beeinflusst, dominiert. Nicht mehr der alte Mensch, sondern eben dieser neue Mensch in Christus soll nun zum Tragen kommen. Wir sollen den alten Menschen ablegen und den neuen Menschen anziehen, ist auch so eine Formulierung. Wir handeln nicht aus Furcht vor Strafe, sondern aus Liebe zu ihm, aus einer Beziehung zu ihm heraus. Wir sollen immer beten, heißt es im Neuen Testament, also mit Jesus online bleiben, mit ihm in Verbindung sein, auf ihn hören, Eindrücke, die er uns gibt, wo wir merken, ah, das könnte jetzt Gott sein, das könnte das Reden des Heiligen Geistes sein, diese umsetzen, bereit sein, auch unsere Planung, unsere Gedanken, unsere Schritte umzulenken, wenn er uns zeigt, mach was Neues, mach was anderes. Alles, was wir tun, sollen wir für ihn tun, egal, ob du nun Sklave bist, sagt der Paulus, oder Herr, ob du Frau bist oder Mann. Das Ziel ist, Jesus zu gehorchen, ihn zu ehren und seine Ziele zu verwirklichen. Wir sehen uns als in Christus eingepflanzt. Ein neues Leben, eine neue Orientierung ist uns gegeben. Und darum kommt dann auch die Schlussfolgerung, und das ist wieder Originalzitat, Kolosser 3,5. Darum tötet alles, was an euch noch irdisch ist. Unzucht, Ausschweifung, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht. Habsucht ist so viel wie Götzendienst. Tötet das, also nicht domestiziert es, sondern tötet es, legt es ab, ihr habt ein neues Leben. Und wir müssen also in diesem neuen Bewusstsein drin leben und dies umsetzen. Und wenn die Versuchung an uns herankommt, wo wir früher auf die Nase fielen und sagen, nein, das ist das alte Leben, das ist begraben, das ist gestorben, jetzt ist ein neues Leben aktuell, jetzt bin ich im Heiligen Geist, jetzt bin ich mit Jesus verbunden und darum habe ich die Kraft, auch der Sünde zu widerstehen. Gelingendes christliches Leben ist nicht eine Frage des Willens. Das würde sonst bedeuten, dass Leute mit starker Willenskraft die besseren Karten hätten. Es ist eine Frage der Hingabe. Bin ich bereit, mich ganz Christus auszuliefern, ihn an erste Stelle zu setzen? Und wenn wir das so hören, dann kommt uns vielleicht das Wort aus Matthäus 6,33 in den Sinn, wo es heißt, trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes, nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Ist dasselbe. Wir sagen also Ja zu Gottes Wegen, auch wenn sie uns vielleicht manchmal nicht einleuchten. Und hier merken wir, die Autonomie, die Selbstbestimmung, die Selbstverwirklichung hat in einem christlichen Leben eigentlich keinen Platz. Es geht um ein inneres Sterben, es geht darum, wie es Jesus brutal ausgedrückt hat: Wer mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Du bist ein Todeskandidat. Die Leute damals, die mit Kreuzen herumriefen, mit den Römern im Rücken, römischen Soldaten irgendwo zur Seite, da wusste man, die leben nicht mehr lange. Wo diese Erneuerung geschehen ist, Kolosser 3,11, da zählt es nicht mehr, ob jemand zu den Griechen gehört oder zu den Juden, ob jemand beschnitten ist oder unbeschnitten, ob jemand zu einem unzivilisierten Volk gehört oder gar zu einem Stamm von Wilden, ob jemand im Sklavenstand ist oder frei. Was einzig noch zählt, ist Christus, der in allen lebt und der alles wirkt. Ihr seid von Gott erwählt, der euch liebt, zu seinem heiligen Volk und zu seinem heiligen Volk gemacht hat. Nimm das persönlich. Du gehörst zum heiligen Volk Gottes. Du bist geliebt von Gott. Und das kannst du dir jeden Tag sagen, Gott dafür danken, ihn anbeten. Ich bin geliebt. Das ist eine Grundlage, die uns Hoffnung gibt, die uns anders durchs Leben trägt. Zwei Dinge, welche durchs Christentum massiv verändert wurden, haben wir betrachtet. Die christliche Ethik ist eine Ethik, eine Verhaltenslehre von gegenseitiger Verpflichtung. Also nicht einseitig, die Frau muss alles, der Mann kann alles befehlen, zum Beispiel, oder der Sklave muss alles und der Herr hat die Befehlsgewalt. Nein, es gab scheinbar Situationen, wo sogar Sklaven Gemeinden geleitet haben und die Herren hingingen, um hinzuhören, gehörten zu den Zuhörern. Es ist eine gegenseitige Verpflichtung und neu wurden im Christentum alle Beziehungen in Bezug auf den Herrn gesehen. Mit anderen Worten, in Christus. Ich lebe in Christus, vor Christus. Ich verantworte mich vor ihm, ob ich nun Herr bin oder Sklave, Frau oder Mann. Wir sind einem Höheren verpflichtet und untereinander sind wir Brüder und Schwestern. Wir hören von Paulus die Aufforderung, dass wir beten sollen, weil im Gebet, im Dialog mit Gott, mit diesem Online-Sein, hören wir auch das Reden von Gottes Stimme. Wir sollen unsere Zeit gut nutzen, wir sollen Gutes reden. Auch eine ganz wichtige Sache, auch wenn es eigentlich einleuchtet, aber schlecht reden über andere oder hinten herum reden, das macht eine Kirche kaputt, das macht Gemeinschaft kaputt, das zementiert die eigene Meinung. Und wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht festlegen. Gott hat mit dem Reden, mit seinem Reden die Welt geschaffen. Er sprach und das Licht war da. Er sprach und Himmel und Erde sind entstanden. Und so ist unser Reden sehr kreativ, schöpferisch, da passiert was. Und darum müssen wir auf unsere Zunge aufpassen, wie es auch Jakobus sagt, und Gutes reden, segnen, wie es auch heißt, segnen und nicht fluchen. Was schaue ich an? Was strebe ich an? Welche Theorie habe ich? Also eben, welche Vision fürs Leben? Und dann heißt es ja, das hat, glaube ich, Jesus gesagt, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Ich wünsche uns allen volle Herzen vom Wort Gottes, volle Herzen, voller Dankbarkeit, voller Freude, voller Hoffnung. Und dann redet unser Mund. Dazu haben wir jetzt anschließend Gelegenheit. Alles Gute, einen guten Abend. Danke fürs Zuschauen.